Meine Damen und Herren, die Zeit vergeht ja wirklich also rasend. Das ist heute schon die vorletzte Stunde. Wir haben in 14 Tagen nochmal eine. Nächste Woche bin ich ja in Weltenburg. Ich habe dann nochmal das hingelegt, wo es dann über C.S. Lewis geht. Und jetzt zum Schluss des Semesters müssen wir sehen, dass wir da auch da durchkommen dann heute beim nächsten Mal. Augustinus. An sich hätte der vor den, wenn es der Reihe nachgegangen wäre, vor den Moses Maimonides gehört, aber so ist dann schöner, mit ihm zu schließen. Ich möchte ihn darstellen als, vorstellen als den Denker des Herzens. Das ist ja das, sein Wahrzeichen unter anderem. Das ist so, er hat ein brennendes Herz in der Hand, daran erkennt man ihn. Die Etty Hillesum, deren Tagebücher unter dem Titel »Das denkende Herz« erschienen sind. Wer das nicht kennt, dem kann ich das nur sehr zu lesen empfehlen. Ihre Tagebücher, eine Holländerin, die im KZ auch umgebracht worden ist und deren Tagebücher eben erhalten sind. Die Tagebücher auch unter dem Titel »Das denkende Herz«. Und da schreibt sie dann so drinnen, ich werde wieder den heiligen Augustinus lesen, er ist so streng und feurig und so leidenschaftlich und voller Hingabe in seinen Liebesbriefen an Gott. Das ist so ein schönes Wort über ihn von jemand. In Halle, wenn Sie dort in den Dom gehen, also nicht in die berühmte Stadtkirche im Zentrum, die immer wieder gemalt worden ist von dem Napfen, wie heißt jetzt der Amerikaner, der das immer mit so Kristallin gemalt hat. Fällt mir gleich schon wieder ein, nachher kommt. Wie bitte? Feininger, ja, der Feininger, nicht? Der hat ja dauernd diese Stadtkirche gemalt mit ihren beiden Türmen und ich meine nicht bloß die, sondern alle möglichen Kirchen dort in der Umgebung, aber gerade auch sie immer wieder, den meine ich nicht, sondern den Dom, den Weißen, da ist am Schnitzwerk, am Kanzelaufgang, kann man den Augustinus gut erkennen, also hat eben seinen Mitra auf und dann hat er in der linken Hand ein Herz, das er allerdings nicht wie sonst so vorzeigt, sonst hat er immer so die Hand und hat so das Herz dort drin, sondern hier hat es in der linken Hand und außerdem packt er es so an der Spitzenstelle und das Herz zeigt dann mit den beiden Rundungen nach unten oder so etwas hat es so richtig so gepackt. Es flammt auch nicht wie sonst, sondern es ist von einem Pfeil durchbohrt und dieser Pfeil weist mit der Spitze auf die Erde hin. Also das heißt, das ist eben der Pfeil kommt also vom Himmel, der ist vom Himmel her in das Herz hineingeschossen worden und weist von dort her nach unten. Und die Spitze eben dieses Herzens, an dem es wie so eine Frucht gehalten wird, das zeigt nach oben. Vielleicht soll man eben denken, dass wen der Pfeil der Himmelsliebe trifft, dem dreht es also im Mitleid mit den verlorenen Menschen das Herz um oder wie immer man das denkt. Also das ist diese eine Darstellung, dass er da steht mit seiner Mitra und hat das Herz in der linken Hand, eben hat es an der Spitze und dann steckt da noch so ein Pfeil drin. Und wer es damit noch nicht erkennt, zu Füßen von dem Bischof sitzt dann ein kleiner Nackedei, der mit einem Schöpflöffel Wasser in eine längliche Grube schöpft. Das ist dann das zweite Bild, das spielt ja auf diese Legende an, dass eben ein Engel in Kindesgestalt den Kirchenlehrer davor gewarnt hat, das Trinitätsgeheimnis verstehen zu wollen. Diese Legende, die man zurückverfolgen kann bis ins 13. Jahrhundert, die zunächst mal nicht auf Augustinus gedacht war, sondern die stammt aus Paris und hat zunächst mal einen der Scholastiker dort gemeint, nach allem, was inzwischen da so die Forschung herausgebracht hat. Das Wasser, was er also schöpft, ist da zunächst mal Zähnewasser, nicht? Eigentlich. Aber dann ist das so zurückgewandert, die Geschichte, und heute kennt man sie eigentlich immer im Zusammenhang mit Augustinus, der eben dann dort dieses Kind trifft und das da schöpft Wasser und sagt, was machst du denn da? Ja, ich schöpfe das Meer in die Grube. Und dann sagt der Bischof, ja, das geht doch gar nicht. Und sagt, ja, und du willst die Trinität verstehen? Und dann verschwindet es, nicht? Das ist so dieser Gedanke, der da auch immer wieder auftaucht noch einmal. Die Frage ist, warum soll eigentlich ein Kind jemand warnen, das Trinitätsgeheimnis verstehen zu wollen? Man kann doch nicht glauben, was man nicht versteht. Ich glaube, dass dieser Ausdruck von dort her kommt, dass die Leute verstehen, immer dann schon mit Begreifen gleichsetzen. Und darüber muss man miteinander noch reden. Aber man muss es ja doch wenigstens so weit verstehen, was man glaubt, dass man verstanden hat, dass das kein Unsinn ist. Also wenn es das wäre, der Trinitätsglaube, wie bei Goethe im Faust, 1 ist 3 und 3 ist 1, das ist das Hexen-Einmal-Eins, dann dürfte man da natürlich nicht dran glauben. Weil das unter unserer Würde und unter der Würde Gottes wäre, Unfug zu glauben und Widersinn. Das ist ja einer der Grundgedanken beim jetzigen Papst, immer zu betonen, dass der Glaube was mit der Vernunft zu tun hat, wie sein Vorgänger auch Fides et Ratio. Das ist ganz entscheidend, während es ja so eine Linie gibt, schon auch im Christentum, und das spricht ja, hat der Papst ja auch angesprochen in seiner Regensburger Rede, dass es schon so eine Tradition gibt des Antirationalismus in der christlichen Tradition. Die berühmteste Fassung ist sicher dieses Pseudo-Zitat von Tertullian, Credo quia absurdum, was so nicht bei ihm steht, sondern es ist eine Zusammenfassung von einem solchen Absatz, wo er so sagt, es ist unwahrscheinlich, es ist unglaublich und gerade deswegen glaube ich es oder so. So macht er so in seiner Rhetorik den Text und den hat man dann mal verkürzt auf diese Formel Credo quia absurdum. Und dagegen hat sich ja dann Benedikt gewandt, und zwar vordergründig natürlich gegen den Islam, aber es haben schon eine Reihe auch von evangelischen Kollegen bei uns hierzulande schon verstanden, dass er damit natürlich auch die evangelische Theologie mitgemeint hat. Der Kollege Jüngel in Tübingen hat da auch gleich darauf reagiert und gesagt, so geht das nicht. Eben diese Texte, die man ja kennt, dass tatsächlich Luther gesagt hat, die Vernunft ist eine Hure. Und auf die ist nicht hinzuhören, aus seinem Streit mit anderen Reformatoren. Also das kann eben nicht gehen, verstehen schon, aber begreifen natürlich nicht, bitte.
Aber Luther hat ja diese Zuordnung von Hure und Vernunft ja nur angewandt, sofern die Vernunft gewissermaßen zur Erschließung des Glaubens gedacht.
So ist es, da hat er eben eingegriffen und jetzt ist eben die Frage, wie weit, das ist ja dann auch der Streit zwischen den Konfessionen in diesem Punkt, dass wir katholisch hier eine Religionsphilosophie machen, das macht hier der Pater Schmidt und ich habe es also lange Jahre in St. Georgen gemacht, dass wir sagen, wir meinen tatsächlich mit der Vernunft zu Gott zu kommen. Während da die reformatorische Christenheit sagt, nein, durch die Erbsünde sind wir so geschädigt, dass das nicht möglich ist, sodass dort gesagt wird, nein, ich kann da erst mit dem Glauben gar nichts erschließen, sondern das muss so genommen werden. Das ist der Hintergrund und das bleibt eben auch so stehen. Deswegen fand ich ja auch richtig, dass dann in seiner Weise Jüngel dann sagt, nein, nein, so nicht, nicht? Nur war es klar, dass da nicht bloß der Islam gemeint war, sondern solche Positionen, der spricht sich auch extra an, das ist Spätmittelalter halt. Mit dem Nominalismus und wo das hingehört. Das werden wir also sehen müssen. Nochmal, ich meine also, man muss einen Unterschied machen zwischen Verstehen und Begreifen. Mit Verstehen meine ich die Auffassung von Bedeutung. Das möchte ich vorschlagen, Verstehen zu nennen. Dass ich einen Sinn, eine Bedeutung von sich Zeigendem auffasse. Im Gegensatz zum Erklären. Erklären heißt, ich nehme etwas als Wirkung und bestimme die Ursache. Verstehen heißt, ich nehme etwas als ein Zeichen und lese den Sinn. Und dann kennt diese Auffassung eines von etwas als bedeutend natürlich gerade. Der unterste Grad ist, dass man etwas überhaupt als Zeichen erkennt, auch wenn man es nicht lesen kann. Da war mein Beispiel immer die Hieroglyphen, die man immer schon wusste, dass das eine Schrift ist, aber niemand konnte sie lesen. Oder auch die etruskische Schrift, wo man auch sagt, das ist eine Schrift, das war uns schon bewusst, aber man konnte sie nicht lesen. Also die unterste Stufe wäre, ich erkenne überhaupt etwas als Zeichen, was schon allerhand ist, nicht? Dass man das auch Tieren vermitteln kann, dass die Zeichen als Zeichen begreifen. Das ist schon ein erster Schritt von Verstehen, würde ich sagen. Das nächste ist dann, also dort erkenne ich nur das Vorliegen von Bedeutung, aber nicht die Bedeutung selber. Aber es ist schon eine Stufe des Verstehens. Jemand anders merkt gar nicht, dass es ein Zeichen ist. Dass ich es schon als Zeichen erkenne, als gegebenes Zeichen erkenne, das ist schon etwas. Das Ziel wäre, die eigentliche Höhepunkt wäre ein Erkennen nicht bloß also des Gesagten und Gemeinten, sondern schließlich des Sprechenden selbst mit seinen Absichten und Gründen. Und so ein Verstehen gibt es, da schließe ich mich den Leuten an, die das sagen, eigentlich nur aus einem inneren Einverständnis heraus. Also ich kann eigentlich, meine ich, nicht strikt sagen, ich verstehe, was du sagst, und das ist falsch, was du da sagst. Sondern ich verstehe bis zu einem gewissen Grade, was du sagst. Kierkegaard drückt das mal so aus, der sagt, verstehen, was man selbst sagt, ist eines. Sich selbst zu verstehen in dem, was man sagt, ist schon ein anderes. Also ich weiß zwar, was ich sage, aber weiß ich auch, warum ich sage und warum ich es gerade so sage und wie ich sage, wie weit verstehe ich mich selbst dort drin. Und so könnte man eben auch sagen, ein wirkliches Verstehen, ich verstehe ganz, was du sagst, dann, das geht eigentlich nur, wo man einverstanden ist, wo man an derselben Stelle steht und sagt, das kann ich nachvollziehen. Im anderen Fall, meine ich, geht es immer so, ich versuche, den anderen zu verstehen und das geht bis zu einem gewissen Grade und jetzt geht es nicht mehr und jetzt stehe ich vor dem Problem, bin ich zu dumm oder ist es wirklich falsch, was der andere sagt? Das war zum Beispiel mein Problem bei meiner Hegel-Dissertation. Natürlich bin ich nicht so gescheit wie der Hegel, aber lag es jetzt wirklich an den Grenzen meiner Gescheitheit oder hat er sich nicht wirklich geirrt an ein paar Punkten, wo ich meine, das könnte ich zeigen, nicht? Wo man das belegen kann. Also diese Frage, die dann bleibt, denn eigentlich verstehen kann man nur, was man verstanden hat und eigentlich verstehen kann man nur, was wahr ist. Was falsch ist, kann man nicht verstehen. Sondern eigentlich ist es so, dass man das Falsche nicht versteht, sondern man nimmt es als eine Denkaufgabe und man merkt, man scheitert dabei und meint, obendrein zu erkennen, es liegt nicht an der eigenen Intelligenzgrenze, sondern weil es in sich nicht verständlich ist, weil es eben falsch ist. Also deswegen hat Verstehen so die Grenze. Ich erkenne überhaupt etwas als Sinnträger und der Höhepunkt wäre, ich verstehe den anderen, den Sprechenden mit seinen Absichten und mit seinen Gründen, dass alles das mit dazu käme. Das wäre volles Verstehen. Und das kann man dann auch begreifen nennen. Also Thomas sagt so, begreifen heißt, wenn ich etwas verstehe, so weit, wie es verstanden werden kann. Ob man das dann begreifen nennen soll oder wie ich lieber ein ergriffen werden oder sich ergreifen lassen, das ist ein zweites, denn ein solches eindringliches oder ergründendes Verstehen, meine ich, gibt es nur, wo man eingelassen wird durch den, der sich eröffnet. Das kann man nicht von außen angucken, sondern das kann Personen nur von sich her offenbaren. Bei uns kann man ja vieles ablesen, weil wir nicht reine Personen sind. Man sieht schon an unserer ganzen Statur, an unseren Gästen, an all dem sieht man schon, was für ein Mensch jemand ist, ob er jetzt robuster ist oder zarter, feinsinniger oder so etwas. Das kann man schon von außen ablesen. Man sieht, wie wir gestimmt sind und so. Eine Menge Dinge kann man an uns ablesen, auch wenn wir das nicht wollen. Aber eigentlich von uns kann man nur erfahren, was wirklich wesentlich ist, wenn wir es selber sagen. Und so sagt man das dann auch vom Göttlichen oder so, das muss ich selber offenbaren, damit es überhaupt geht. Ich würde begreifen von dort her eben als die Summe oder das Produkt von Verstehen und Erklären bestimmen. Verstehen, etwas nehmen als Zeichen und ich nehme die Bedeutung auf. Erklären, ich nehme etwas als Effekt und kenne seine Ursachen. Was wären dann adäquate Gegenstände von Begreifen? Ich meine Artefakte. Das wäre das, was man wirklich begreifen kann. Also Werkstätte menschlicher Herstellung mitsamt den Werkzeugen und den Maschinen. Die kann ich begreifen, weil ich sehen kann, wie sie gemacht sind und wozu sie gemacht sind. Das ist das Einzige, überhaupt nicht, was man wirklich begreifen kann. Kunstwerke schon nicht, weil die ja nicht bloß gemacht werden, dann wären es ja Machwerke. Sondern die sind ja zugleich auch nochmal Selbstausdruck schon dessen, der sie gestaltet. Das ist nicht einfach bloß gemacht, sondern da ist immer noch mal so eine Naturseite dran. Das haben die alle immer so unterschieden, haben gesagt, das ist eben Genie, ist das, wo diese Dimension nochmal des Naturhaften noch mit hineinkommt, wo man eben sagt, dass eben ein Künstler geboren wird. Ein Wissenschaftler kann werden, ein Künstler wird geboren. Da steckt also diese naturhafte Seite mit drin, deswegen kann ich Kunstwerke schon nicht ganz begreifen. Aber so normale Artefakte, Werkzeuge, Maschinen, die kann man ganz und gar begreifen, nach ihren Bedeutung und nach ihren Ursachen, aber anderes nicht. Personen bleiben in diesem Sinn von Wesen her unbegreiflich, aber das bedeutet nicht, daran liegt mir zu sagen, die sind nie ganz zu verstehen, sondern ich verstehe sie als unbegreiflich. Und wo das Erkennen dann, wenn wir an unsere drei Stufen von Wissen nochmal denken, gewusst das, gewusst wie, gewusst warum, wo es bei Personen um das geht. Nicht? Das ist das, was dort gegeben ist. Also das Wort unbegreiflich möchte ich daher eher so lesen wie unantastbar, also im selben Doppelsinn. Die Menschenwürde darf nicht angetastet werden, sie kann es also. Sonst stimmt das nicht in dem Gesetzestext. Andererseits kann sie auch wieder nicht angetastet werden. Denn so sehr sie verletzt werden kann, sei es durch einen Menschen selber, der sich herabwürdigt, indem er sich menschenunwürdig benimmt, sei es, dass er von anderen herabgewürdigt und entwürdigt wird, bleibt es doch dabei, dass er weiterhin ein Gegenstand geschuldeter Achtung ist. Das kann er nicht verlieren. Insofern kann man wirklich sagen, ist die Menschenwürde eben doch unantastbar. Die kann niemand verlieren, weder durch eigenes Fehlverhalten noch durch andere Leute Fehlverhalten. Man kann mit dem anderen Menschen unwürdig umgehen und er mit sich selber auch, aber er verliert dadurch die Menschenwürde nicht. Weil er immer, jetzt in religiöser Sprache, immer ein Du Gottes bleibt. Wenn ich davon nicht reden will, muss ich sagen, weil er immer ein Gegenstand, ein Adressat des kategorischen Imperativs ist. Er sagt, gib der Wahrheit die Ehre. Handel gewissenhaft oder so. Also die Forderung, jemanden als Person in seiner Würde zu respektieren, erlischt nicht. Und so kommt mir das auch mit dieser Unbegreiflichkeit vor. Also ich müsste also dieses Reden von Unbegreiflichkeit im Blick auf Person und Geheimnis muss man also richtig aufnehmen und sehen, dass hier das hingehört, was eben sonst zum Thema Geheimnis anzumerken ist. Das Geheimnis ja nicht heißt, da ist was verschlossen oder verborgen oder rätselhaft. So ein Geheimnis heißt, das, was einen umschließt, wo man daheim ist. Und dann ist eben die Frage, ob es eben richtig ist zu sagen, Capax Dei, das ist ja diese Formel, die wir schon hatten von der Reformation her, der Mensch sei ein Finitum Capax Infiniti, ein endliches Wesen, das fähig ist, wörtlich Capax, also fähig zu fassen, das Unendliche. Und da frage ich mich schon, ob dieser Ausdruck richtig ist, ob man nicht eher sagen müsste, statt Gott zu fassen, dass man fähig ist, sich von ihm erfassen zu lassen. Und dann muss ich nicht das Meer in eine Grube schöpfen. Denn wenn ich das Meer auch in die Grube schöpfen könnte, dann hätte ich ja wiederum nur eigentlich das Meer dann nochmal abgebildet. Und was ist es das? Ich müsste also das Wasser nicht ausschöpfen, sondern ich müsste in ihm schwimmen. Das ist ja meine Rede immer dazu, bis hin zu diesem pieperschen Wort vom unaustrinkbaren Licht, wo ich sage, wieso muss ich davon unaustrinkbar reden? Wer will denn das austrinken? Diese Güsse des Lichtes, unter dem man steht, wie es im 36. Psalm heißt. Nicht? Und wir stehen unter seinen Güssen und in deinem Licht sehen wir das Licht. Da geht es nicht darum, dass ich da was fassen will oder haben will, sondern dass ich gefasst werde dabei. Mein Beispiel ist ja immer, eine Dusche will man auch nicht austrinken. Was soll das? Darum halte ich das für sich schon unglücklich, wenn man da von unaustrinkbarem Licht redet oder unbegreiflich. Das gilt ja nur von Leuten, die was umgreifen wollen. Aber was ich umgreife, darin kann ich nicht daheim sein, sondern das ist bei mir daheim. Aber nicht ich darin. Schon daheim kann ich nur sein, was mich umgreift. Was, wer mich umgreift, statt dass ich es, ihn, sie umgreife. Und dieses Umgreifen, das ist ja dann auch nicht gemeint als Attacke, sondern ein Grundwort in dem Reden des Erkennens des Unendlichen, ist die Berührung. Ganz wichtiges Wort bei Augustinus, die Berührung. Die berühmteste Stelle ist sicher da aus dem 9. Buch der Confessiones, wo er dann davon spricht, dass er mit seiner Mutter Monika dort steht und sie reden eben vom Himmlischen. Und da heißt es, et dum loquimur, et inhiamus illi, attigimus eam modice toto ictu cordis. Also haben wir ganz leicht in einem Herzschlag dran gerührt. Die Berührung ist eine ganz wichtige Kategorie, wenn man über Erkennen in der Mystik redet oder so. Wird also durch einen anderen Sinn ersetzt, hier der vorliegt, berühren. Und deswegen finde ich es geradezu, das ist ein bisschen pathetisch, aber ich finde es wirklich tragisch, dass dieses Wort Jesu an Maria Magdalena, das im Griechischen heißt me mu haptu, im Lateinischen übersetzt worden ist mit noli me tangere. Bis hin zum Kreuzchen, rühr mich nicht an, nicht? Als hätte Jesus gesagt, rühr mich nicht an. Er hat gesagt, halt mich nicht fest. Und das ist ganz was anderes. Und so ist es über Jahrhunderte hin, tradiert als noli me tangere, rühr mich nicht an. Das kann natürlich diesem memu habtu auch heißen, aber das ist wirklich merkwürdig. Das heißt, halt mich nicht fest. Das ist was anderes. Festhalten geht nicht. Klammern geht nicht. Berühren ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist wirklich schlimm, dass es da so in der Form dann da weitergeht. Dass das hier mit hineingehört. Bis hin zu dieser wunderschönen Text von dem Patrick Roth mit der Magdalenensekunde, nicht? Diese Begegnung Jesu mit Magdalena. Es gibt so also ein sehr schön auch gestaltetes Inselbüchlein. Gibt es den Text nochmal extra von ihm. Der ist ja berühmt geworden mit dieser mit der Christus-Trilogie. Der Riverside und Corpus Christi und mittendrin ist der Johnny mit den Erweckung von den Toten da. Die drei Bücher beim Suhrkamp sind dann Sachen erschienen. Und dann hat er eben so einen kleinen Text gemacht, der dann als Inseltaschenbuch auch sehr schön ausgestattet herausgekommen ist, wo er als Regisseurschüler mit einer Schauspielerin übt diese Begegnung Jesu mit Maria Magdalena und wo er dann entdeckt im Text, das heißt die Schauspielerin merkt das für sich, dass sie erstmal mit Jesus spricht und dann sie redet mit ihm und dann sagt Jesus Maria und jetzt steht da im Griechischen und sie wandte sich um. Das hat noch nie jemand beachtet oder darauf geachtet, wenn die sich da sagt, umwendet, wenn sie vorher mit ihm geredet hat. Was ist da passiert? Wenn sie jetzt umwendet, muss sie ihm also vor den Rücken zugekehrt haben. Wieso hat sie ihm den Rücken zugekehrt, nachdem die eigentlich redet? Sie muss also an dem Gärtner da vorbeigerauscht sein, um zu gucken, wo er denn sonst wo liegt oder so. Und das nennt er diese Magdalenensekunde. Der Patrick Roth hat es immer mit den Sekunden da, auch in seinen anderen Stücken. Also in den Poetikvorlesungen in Frankfurt kommt das, glaube ich, 4-5 Mal vor, diese Sekunde immer wieder in anderen Zusammensetzungen, dass das dort auftaucht. Und da eben auch, dann eben rühre mich nicht an, weil er sich da auch an die normalen Übersetzungen hält und nicht vom Griechischen ausgeht dabei. Also sich anrühren und sich anrühren lassen, das ist ganz wesentlich. Es geht nicht um ein einverleibendes Begreifen, sondern um ein gebührendes Verstehen. Und In diesem Sinne hat sich auch Augustinus in einem berühmten Briefpassus verteidigt, übrigens einem Mitbruder gegenüber, der zugleich ihm ausgerechnet bezüglich der Dreieinigkeit angefragt hatte. Also schon komisch, da schreibt ihm also ein Mitbruder und will von ihm Auskunft über die Dreieinigkeit haben und schreibt dann aber gleich hinein, ja, an sich kann man die ja gar nicht begreifen oder verstehen oder so ähnlich, nicht? Aber er fragt ihn drum. Das kriege ich ja auch immer so. Er sagt, ja, am besten denkt man doch gar nicht drüber nach, sondern das glaubt man einfach so. Sag ich, was heißt hier einfach so? Natürlich muss man dazu denken. Wie soll das denn anders gehen? Nicht? Und dann schreibt er, du sagst, dass man die Wahrheit mehr aus Glauben als aus der Vernunft erfassen sollte. Ausgeschlossen, so zu glauben, dass wir auf Vernunftgründe und die Suche danach verzichten. Könnten wir doch auch nicht glauben, wenn wir keine vernünftigen Seelen hätten. Schreibt da Augustinus, nicht? Eben, Gott gibt uns die Vernunft und das ist ja nun wirklich was. Und soll das nun der größte Hindernis für den Glauben sein? Das größte Geschenk? Das fände ich doch merkwürdig. Wenn also in einigem, das wir noch nicht mit der Vernunft zu fassen vermögen, aber dereinst der Glaube jetzt der Vernunft vorangeht zur Reinigung des Herzens, dann entspricht eben dies der Vernunft, sagt er. Also, dass wir jetzt verschiedene Dinge noch nicht verstehen und die wir deswegen erstmal glauben müssen, sagt er, das ist selber nochmal vernunftgemäß. Und dann zitiert er Jesaja 7,9 in der Form, wie er es immer nach der lateinischen Bibel zitiert, wenn ihr nicht glaubt, werdet ihr nicht verstehen. Wir wissen heute, dass das nicht so heißt. Das heißt, wenn ihr nicht glaubt, bleibt ihr nicht, heißt es eigentlich im Hebräischen. Aber das wurde nach der lateinischen Bibel immer so verstanden. Und bei Augustinus zitiert das, ich weiß nicht wie oft, schrecklich oft, diesen Satz, also Jesaja 7,9, wenn ihr nicht glaubt, werdet ihr nicht verstehen. Ich muss also glauben, um zu verstehen. Credo ut intelligam. Ich glaube, damit ich dann verstehen kann.
Aber Jesaja ist doch, glaube ich, politisch gemeint.
So ist es.
Also im Sinne von Stillehalten.
Ja, ja.
Und in diesem Sinne ist das Stillehalten eben die beste Art, mit Gott schreiben.
Ja, ja. Eben also vielen Dank, in dem unmittelbaren Stelle gehört das in was ganz anderes hin, als das die Kirchenväter immer benutzen. Ganz wie sie sagen, da geht es darum, dass der Prophet sagt, stütz dich nicht auf irgendwelche fragwürdigen Allianzen, was die dann ja machen und deswegen ja auch verlieren dann, nicht? Sondern haltet euch, haltet still, haltet euch an den Herrn, das ist besser als alle Schlachtrosse. Und wenn ihr da nicht dran glaubt und da nicht festhaltet, dann werdet ihr untergehen. Und genauso geht es ja dann auch. Und das Israel geht ja dann auch verloren. Aber hier, die Tradition hat es eben immer so ausgelegt und so verstanden, dass wenn ihr nicht glaubt, ihr nicht verstehen werdet, Credo ut intelligam. Und dann sagt er, hier wird uns geraten, erst zu glauben, um das Geglaubte verstehen zu können. Und jetzt macht so eine typische, wieder rhetorische Wolte, wie sie bei Augustinus also immer wieder zu finden ist, dass also der Glaube der Vernunft vorausgehe, erscheint vernünftig. Das heißt, dass ich erst glaube, um dann vernünftig zu werden, ist selber wieder vernünftig. Sodass also doch mal die Vernunft noch mal wieder der Tatsache vorausgeht, dass der Glaube der Vernunft vorausgeht. Nicht? Das ist wirklich halt Augustinus. Denn ist diese Weisung nicht vernünftig, ist sie unvernünftig, was aber nicht sein kann. Ist es also vernünftig, dass bei gewissen uns noch nicht fasslichen großen Dingen der Glaube der Vernunft vorangeht, so geht ohne Zweifel das bisschen Vernunft, das dieses rät, dem Glauben voraus. Also sagt, ein bisschen Vernunft geht dem Glauben voraus, damit dann der Glaube der vollen Vernunft vorausgehen kann. Und das heißt dann nachher in der Scholastik dann die Präambula Fidei, die Vorspiele des Glaubens. Also das, was wir dann so philosophische Theologie, Glaubensrechtfertigung, Glaubensbegründung, Gottesbeweise oder so ähnlich nennen. Das zählt dann die katholische Tradition zu den sogenannten Präambula Fidei. Also der Glaube geht der Vernunft voraus, aber dass das so ist, ist nochmal vernünftig. Und insofern geht das bisschen Vernunft, dass das rät, dem Glauben voraus. Letztlich natürlich auch nicht, denn also auch das Baby fängt ja erstmal an zu glauben. Glauben gehört zu, wie geloben, loben, in die Sprachspiel des Liebens. Das gehört also genau in dieses Sprachspiel hinein. Deswegen, das ist ja mein Hauptargument gegen die These, erst muss man sich lieben, um dann den anderen zu lieben wie sich selbst. Und ich sage, man kann sich nur lieben, wenn man sich dem anderen glaubt, der einem sagt, man sei liebenswürdig. Und so haben wir alle angefangen, dass andere Leute uns willkommen geheißen haben und denen haben wir uns geglaubt. Und deswegen geht es natürlich mit dem Glauben los. Dazu musste man aber den anderen lieben, sonst kann man ihm nicht glauben. Und deswegen gibt die Liebe zum anderen der Liebe zu sich selbst voraus. Was immer da die Psychologen erzählen mögen. Das ist meine Begründung. Also das Denken ist nicht das Privileg von Kritikern und Gegnern der Religion oder des Glaubens. Und deswegen finde ich das so schön, dass das Gottesgebot aus dem Schema Israel, also Deuteronomium 6,5, dass man Gott aus allen Kräften lieben soll, mit Herz und Seele, dass Jesus da dazu tut, das Denken, die Dianoia, nach der griechischen Bibel nämlich. Das steht nicht im Hebräischen, aber es steht eben in der griechischen Bibel da, die Dianoia, der Verstand, kommt dann noch mit dazu. Heute sagen wir Verstand, damals hieß es noch Vernunft. Muss man also gucken. Denn das habe ich auch schon öfter angesprochen, dass man immer aufpassen muss. Früher war das Höhere der Verstand, der Intellektus, männlich, und das Schwächere war die Vernunft, die Dianoia oder lateinisch Ratio. Und dann kippt das um. Die Vollendung des Umkippens haben wir, mit Kant ist das dann vollzogen. Und von dort her im ganzen deutschen Idealismus, da wird jetzt das Höhere Vernunft genannt und das Niedere Verstand. Da ist einfach umgekippt, und wenn man also die Texte aus dem Mittelalter liest, und vorher muss man mal aufpassen, dass man die nicht missversteht, dass da diese Drehung erfolgt ist. Bekannt ist dann die Vernunft, das Vermögen der Prinzipien, und der Verstand ist das Vermögen der Begriffe. Und da hat man vorhin gesagt, die Begriffe, das ist die Dianoia oder die Ratio, und der Verstand, Intellektus, ist das für die unmittelbare Einsicht. Bitte?
Gerade der Verstand, der letztendlich der Vernunft ihren Platz gibt und auch dem Glauben ihren Platz.
Da kommt ob am Bild.
Natürlich, ich meine, der muss ja auch mit dem, was gegeben wird, arbeiten, aber ich meine, es ist doch der Verstand, der die Grenzen der Vernunft letztendlich auch auslotet, also, mit der Vernunft zusammen.
Sie können das sehen, wie Sie wollen. Ich sage ja nur, man muss also gucken, was Sie jetzt meinen. Also für den deutschen Idealismus ist klar, dass die Vernunft dem Verstand den Platz anweist und nicht andersrum. Also bei Hegel ist völlig klar, der Verstand ist das untere Vermögen der Begriffe und der Festlegung der Ausdrücke. Und die Vernunft ist das Spekulative, was früher das Mystische heißt, sagt er an einer Stelle auch. Nicht? Das ist das Höhere, sodass also die Vernunft den Verstand anzuweisen hat und nicht der Verstand die Vernunft. Wo der Verstand über den Vernunft herrscht, bricht schon die Unvernünftigkeit aus. Und das nennt dann zum Beispiel Horkheimer Adorno dann die technische Vernunft oder die instrumentelle Vernunft, also genau die Verkehrung, die dann schon eingetreten ist. Wenn man eben jetzt bei dem Kantschen Sprachgebrauch bleibt, beim Idealistischen. Die Päpste halten sich da nicht dran. Das muss ich mal sagen, wenn ich zum Beispiel über Fides Ratio rede oder so, über auch die Texte von Ratzinger und Benedikt jetzt. Die machen da keinen Unterschied. Die benutzen vorkantisch einfach so den Ausdruck Ratio als normal, so wenn wir einfach sagen, ohne Unterscheidung als Nichtphilosophen, Verstand oder Vernunft. Da machen wir keinen großen Unterschied, glaube ich. Wenn man ihn macht, wie gesagt, müsste man ein bisschen aufpassen, seit Kant im ganzen deutschen Idealismus ist es im Deutschen so verteilt, dass Vernunft das höhere Vermögen ist, mit der Einsicht und mit den Prinzipien, den Ideen, und der Verstand, die Ebene, wo man schlussfolgert, Urteile und all das, das gehört dann dort hinein. Und das hieß eben vor dem Mittelalter gerade umgekehrt, griechisch Dianoia, lateinisch Ratio, das ist das, wo die Begriffe hingehören, das Urteil, die Schlusslogiken und all die Geschichte. Und darüber der Intellektus als die Kraft der unmittelbaren Einsicht, Nous im Griechischen. Das ist das Höhere, dieses Vermögen des Vernehmens, Noein. Ne? Und diese Verschiebung ist halt passiert und es ist blöd, es hilft nichts, man muss es einfach wissen und sich immer wieder daran erinnern, je nachdem, welchen Text man liest. Nur so. Also die Päpste machen überhaupt keinen Unterschied, sondern die verwenden das einfach so, wenn die Ratio meinen, aber bei philosophischen Texten müssen Sie schauen. Und gerade bei unserem deutschen Idealismus, da ist Vernunft das Höhere und der Verstand steht im Dienst der Vernunft. Die Vernunft verachtet auch den Verstand nicht. Der Verstand kann aber die Vernunft nicht begreifen, weil der eben sortiert, für den gilt der Nichtwiderspruchssatz zum Beispiel, für den Verstand, wenn die Vernunft so irgendwie spekulativ das Ganze in eins sehen kann.
Aber wenn jetzt bei Paulus zum Beispiel, was für ein Wort nimmt er, unsere Beurteilung auch von Engeln zum Beispiel,
ja,
das ist doch ein gemeinsames Spiel von Vernunft und Verstand.
So ist es, der macht den Unterschied nicht. Der macht einen anderen Unterschied. Der verwendet an der Stelle das Wort Pneumatikos. Der sagt, der geistliche Mensch, der vom Geist Erfüllte, der beurteilt alles und kann selber nicht beurteilt werden. Der verwendet also keinen von diesen beiden Begriffen, sondern geht zurück auf das Pneuma und sagt, und der Geist in uns, der spricht eben in uns und der Geist Gottes weiß, was in Gott ist und den Geist haben wir empfangen. So begründet das ja einfach im Römerbrief. Weil für die allen Griechen kam man ja nicht an die Götter heran, sondern mit den Götter konnte man nur so ein bisschen hinaufgucken und dann sagt Aristoteles, das bisschen, was wir da wissen und für was unsere Augen unseres Geistes so wenig eingerichtet sind, wie die Augen von Nachtvögeln für die Sonne, wobei wir nicht wissen, was die Nachtvögel sind, ob das Eulen oder Fledermäuse sind, also irgendwelche, diese Nycteridis, irgendwelche Dunkelviecher, da Nachtviecher, und was die also blinzelnd soeben wahrnehmen können, sagt, das bisschen, was wir dort wahrnehmen, ist erfüllender als alles, was wir vernünftig klar erkennen können. Und das wird dann Thomas aufnehmen und benutzt dann aus dem Physiologus, diesem christlichen Naturkundebuch, naturphilosophischen Buch aus dem 2. oder 3. Jahrhundert, verwendet er dann diese Rede davon, von den Adlern, die danach geprüft werden, ob sie in die Sonne gucken können. Wo der Adlervater, wenn die Adler im Horst aufwachsen, dann lässt er sie in die Sonne schauen und wenn die blinzeln, schmeißt er sie aus dem Nest. Oder sagt, dann sind es keine echten Adler. Manchmal fliegt dann die Adlermutter runter und fängt die dann noch auf ihren Flügeln, weil die nicht will, dass die da zu Tode kommen, aber an sich sind die dann ausgeschaltet. Und dieses Bild benutzt also dann Thomas von Aquin und schreibt an einer Stelle, mag auch der Nachtvogel die Sonne nicht sehen können, es sieht sie das Auge des Adlers. Und so hat damals Pieper, wir haben das ja mal gelesen vor Jahren, diese Auswahl von Thomas' Sentenzen durch Josef Pieper, der hat diesen zweiten Teil mit den theologischen Sentenzen unter die Überschrift gestellt, das Auge des Adlers. Und dieses ganze christliche Selbstbewusstsein heraus, was wir mit unserer Natur nicht sehen können vom Göttlichen, wir haben das Auge des Adlers bekommen, das heißt mit Paulus, wir haben den Geist Gottes bekommen, der die Tiefen Gottes erforscht und darum können wir das auch. Und das war ja dann diese Verwandlung, diese etwas versimpelte und knappe, demütige, könnte man was sagen, Denken der Philosophie in der Antike. Und dann wird das im Christentum jetzt Nostra Philosophia, Philosophie, die sogar die Tiefen der Gottheit erforscht. Und dann kommt mit den Texten, wo wir jetzt hier beim Thomas ja stehen, wieder diese Trennung, der Bruch von Philosophie und Theologie, der jetzt neu eingezeichnet wird. Und jetzt ist natürlich die Philosophie nicht mehr das, was sie früher war. Jetzt gibt's die Philosophen, die diesen Anspruch festhalten, bis hin zu Hegel, der sagt, ich kann sogar das Kreuz und den Kreuzestod und die Auferstehung deduzieren mit der Vernunft. Und auf der anderen Seite gibt's die Leute, die sagen, nein, kann man nicht, ich kann in der Philosophie nur Probleme stellen, Fragen stellen. Der mittlere Heidegger sagt, das Fragen ist die Frömmigkeit des Denkens. Oder, wie es ja meist an unseren Fakultäten ist, ich kann nur noch Geschichte machen. Also ich mache nur noch Problemgeschichte, aber kann nicht die Fragen selber aufnehmen. Also nachdem die Philosophie also so entgrenzt worden ist durch dieses Bewusstsein des Geistes Gottes in uns, ist es eben nicht mehr die antike Philosophie, sondern entweder sie übersteigert sich so wie beim Hegel oder sie kommt so in diesen Skeptizismus oder so, wie sie heute weitgehend herrscht, weil es dann dazwischen keinen Bereich mehr gibt dann. Aber da sind wir hier noch nicht, hier stehen wir noch so also mittendrin, da beim Augustinus, noch mit dieser ganzen Hochgemutheit, dass er sagt, das geht also, der Glaube geht der Vernunft voraus, aber nochmal ist das auch nochmal vernünftig und das Denken, mit dem sollen wir Gott auch ehren. gedacht werden soll, aber natürlich nicht bloß jetzt, würde jetzt meiner Sprache, in unserer Sprache heute sagen, nicht bloß verstandesmäßig, noch nicht mal allein mit der Vernunft, nicht bloß vernünftig, nun Echos, vernünftig, so heißt es dann also beim Paulus, sondern nochmal mit dem Herzen soll man eigentlich denken. Und das wäre mein nächster Gedanke, also das erste war ein bisschen was denken, der zweite Schritt wäre übers Herz, weil ich ja gesagt habe, Augustinus, der Denker des Herzens, dass man da guckt, was ist hier mit Herz gemeint, eben nicht das, was wir inzwischen mit Herz meinen, sondern bis zu Pascal hat Herz noch die Bedeutung der Mitte des Menschen. Im Confessionis, im 10. Buch heißt es, im Herzen, wo ich bin, was ich bin, sagt Augustinus. Also Herz ist so die Mitte des Menschen. Im Griechischen wäre das Thymos, so Thyme, Thym, Amechanäusen, also Herz, mein Herz, dichtet dann der Goethe darauf in seiner deutschen Fassung dieses Textes. Also das Herz so die Mitte der Person ist. Und ich darf erinnern, in der Bibel gibt es kein Wort für Gewissen im Alten Testament, im Hebräischen. Das heißt dort Herz, Lev. Also eh das bloß was Emotionales wird oder wie immer sage, hinterher bloß noch aus Schokolade auf der Kirmes oder so, das ist zunächst mal die eigentliche Personenmitte, das hier gemeint ist. Also nicht bloß der Kopf. Und für Augustinus stellt die Philosophie in diesem ihrem Kern eigentlich nur zwei Fragen, das steht in den Soliloquia, in diesen frühen philosophischen Schriften von ihm, nach Gott und der eigenen Seele. Was willst du kennen? Gott und meine Seele? Nihil ne plus? Nicht mehr? Nicht mehr. Gott und meine Seele. Das hat man dann kritisiert. Wo bleiben da die anderen oder so? Nicht? Also das ist der Punkt, auf den es ankommt. Gott und meine Seele. Und er schreibt dann auch, das ist dann schon wieder in der späteren Schrift, in diesem großen Hauptwerk, De Civitate Dei, wo er sagt, wir haben nur einen Grund für die Philosophie, die Suche nach Glück. Wir philosophieren, um glücklich zu sein. Da ist er ganz vom griechischen Eros durchdrungen, dass das die Basis ist. Wir philosophieren, weil wir das Glück suchen. Und er sagt, auf das Glück sind alle Menschen aus. Ich zitiere ihn aus De Trinitate, man kann anderen nicht ins Herz schauen, doch wenn einer gesagt hätte, alle wollt ihr glücklich sein, elend sein wollt ihr nicht, dann hätte er etwas gesagt, was jeder in seinem Willen feststellen würde. Was immer nämlich einer sonst im Verborgenen wünscht, von diesem Willen, der allen und von allen Menschen genügend bekannt ist, geht niemand ab. Ich meine ja trotzdem, das stimmt nicht, da müssen wir uns dann drüber streiten, aber Augustinus sagt es erstmal so. Bitte?
Das versteht auch
Augustin,
auch sein Glück.
So ist es. Ist auch sehr unterschiedlich. Ist auch sofort der nächste Punkt. Er spricht es auch extra an, dass er sagt, nach diesem Varro, der hatte 268 Formen des Glücks benannt. Also ein ziemlich einfaches Schema, ob außenstehendes Inneres in mir oder so, kam er auf 268 Formen. Und sagt er, wie kommt man das hin? Tatsächlich versteht jeder was anderes drunter. Und er sagt auch, alle wollen zwar glücklich sein, aber nicht alle finden es. Und dann ergibt sich, Augustinus sagt, die Absurdität, dass wir zwar alle glücklich leben wollen, aber nicht alle so leben wollen, wie allein sich glücklich leben lässt. Also wir wollen zwar alle glücklich werden, aber wir wollen nicht so leben, wie man lebt, damit man glücklich wird. Was muss man nämlich tun? Zum Glück genügt es nicht zu leben, wie man möchte. Das Glück besteht zwar darin, zu haben, was man will. Das ist eine berühmte Definition, die auch bei Thomas dann immer wieder auftaucht. Also das Glück besteht darin, dass man hat, was man will. Und da gibt's ja Leute, wenn ich nicht habe, was ich will, dann habe ich ja noch die Lösung und dann kann ich ja wollen, was ich habe. Nach dem Wort, er wollte nichts und sie war auch mit nichts zufrieden. Nicht so die Formel, die dorthin gehört, dann fragt man sich, was ist das eigentlich? Und zu dieser Lösung, wenn du nicht haben kannst, was du willst, dann wolle doch, was du hast. Darauf sagt der Augustinus mit entwaffnender Direktheit, wenn das das Glück sein soll, dann weiß er nicht, ob man darüber eher lachen oder weinen sollte. Utrum ridenda an potius miseranda. Also Glück besteht nicht darin, dass ich will, was ich habe, sondern dass ich habe, was ich will. Also das Glück besteht darin, dass man hat, was man will. Alle Glücklichen haben, was sie wollen, aber nicht alle, die besitzen, was sie wollen, sind auch glücklich. Warum nicht? Weil man das Rechte wollen und erlangen muss. Und außerdem muss man es auf die rechte Weise wollen und haben. Also ich kann das Richtige haben, aber wenn ich es auf die verkehrte Weise habe, nützt mir das Richtige nichts. Ich kann zum Beispiel mit Gott als Götzen umgehen. Abgott, würde Luther sagen. Deswegen ist das so eine Sache. Also einerseits Lotto gewinnen, zweitens, wie gehe ich denn damit um? Also es reicht nicht bloß zu haben, was man will, sondern man muss es auf die richtige Weise haben. Und wer da falsch strebt, der kommt weiter vom Ziel, wie es bei Matthias Claudius heißt. Aber jetzt machen wir erstmal unsere Pause. Danke. Wenn Sie das letzte Mal machen, das Fenster ein bisschen auf. Nicht?